Verstehen.
Analysieren.
Lesen.
Graben. Untersuchen.
Spiegeln.
Erklären.
Entschlüsseln.
Beobachten.
Entdecken.
Informieren.
Messen. Experimentieren.
Zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50 Podcast.
Wir kennen sie alle, die Bilder süßer kleiner Mäuse in der Petrischale, oft blutig und genverändert, von traurig blickenden Hunden in klinisch reinen Boxen, von fixierten Affen, aus deren Kopf Drähte hängen. Bei jeder Demonstration und Veranstaltung von Tierversuchsgegnern werden sie präsentiert, schockieren, wühlen emotional auf. Tierversuche in Berlin ist Thema jetzt in der neuen Podcast-Folge von BR50, der Initiative renommierter Wissenschaftseinrichtungen in Berlin, zu denen Helmholtz, Leibniz und Max-Planck-Institute gehören, aber auch die Ressortforschung des Bundes und andere Institute, die in der Hauptstadtregion forschen.
Ich glaube, es will keiner freiwillig Tierversuche machen.
Es ist natürlich nicht die schönste Sache der Welt. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie ist die eigene Einstellung zu diesen Versuchen, wie geht es den Tieren dabei.
Ich bin ehrlich gesagt sogar davon überzeugt, dass wir niemals darauf verzichten werden können, weil es Bereiche gibt, wie Verhaltensbiologie, wo wir überhaupt keine Alternativmethoden entwickeln können.
Die Komplexität, die ein Tiermodell liefert, die ist nicht zu reproduzieren. Und insbesondere, wenn es darum geht, Nebenwirkungen von Medikamenten zu bewerten.
Dieses weggeworfene Knochenmaterial, das nutzen wir im Labor, um Knochenzellen zu isolieren. Das heißt, unsere Zellen wachsen aus menschlichem Knochen raus und mit diesen Knochenzellen versuchen wir dann, knochenähnliches Material zu erstellen, Organoide.
Denn der größte Teil der Wissenschaftler arbeitet verantwortungsvoll mit seinen Tieren und nur wenn es den Tieren gut geht, sind auch die Daten valide. Von einer gequälten Kreatur wird niemand vernünftige, valide Daten generieren können.
Das darf doch wohl nicht sein, ist die spontane Reaktion der meisten Menschen auf entsprechende Bilder der Tierversuchsgegner. So niedlichen Tieren darf doch kein Leid angetan werden. Der Schutz der Tiere steht schließlich im Grundgesetz. Und das Tierschutzgesetz verpflichtet, Zitat, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Also, wie halten wir es mit Tierversuchen? Sind sie notwendig? Welche Alternativen gibt es? Können Elektronikchips oder Zellen in der Petrischale Versuche an und mit Tieren ersetzen? Und können medizinische Therapien, die auf Tierversuchen im Ausland beruhen, dann hierzulande eingesetzt werden? Viele Fragen? Antworten gibt es jetzt im Gespräch mit der Biotechnologin Julia Scheinflug vom Deutschen Zentrum zum Schutz von Versuchstieren am Bundesinstitut für Risikobewertung. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie promovieren gerade zum Thema The Combination of a Microphysiologic System and a Scaffold-Free 3D Organoid as a Developmental Model for the Process of Ossification. Ich habe es nicht verstanden. Was ist das?
Das klingt auch erstmal schwierig, ist Englisch. Vielleicht kurz die Übersetzung ins Deutsche. Also Thema meiner Doktorarbeit oder Promotionsarbeit ist die Entwicklung eines mikrophysiologischen Systems. Komme ich gleich noch genauer dazu. Zur Entwicklung eines Knochenmodells. Und der letzte Punkt ist intermembranes Ossification. Ist auch eine Übersetzung für das desmale Ossifikation. Das ist eine Möglichkeit, Knochen herzustellen.
Wir werden darüber gleich noch ausführlicher reden. Zweiter Gast ist die Tierärztin Christa Töne-Reinicke, Professorin für Tierschutz, Tierverhalten und Versuchstierkunde an der FU Berlin. Sie forscht im neuen Einstein-Zentrum für alternative Methoden in der biomedizinischen Forschung, kurz EC3R. Hallo, wofür steht EC3R?
Ja, ich freue mich dabei zu sein und EC3R steht für Einstein-Zentrum zum 3R und die 3R stehen für Replace, Reduce und Refine und das ist ein Prinzip, das schon 1959 von Russell und Birch beschrieben wurde und die Grundlage für die Arbeit mit Versuchstieren darstellt und dieses Prinzip ist auch in die europäische und deutsche Gesetzgebung eingezogen. Das bedeutet, wir müssen an allererster Stelle versuchen, Alternativmethoden zu entwickeln, um Tierversuche zu ersetzen, replace. Die Tierversuche, die wir dann durchführen müssen, müssen wir auf das unerlässliche Maß reduzieren, indem wir eine gute statistische Planung vorher durchführen, reduce. Und die Tierversuche, die wir dann durchführen, müssen wir so schonend wie möglich durchführen, refine.
Wie das aussieht, darüber auch gleich mehr. Professor Michael Gotthardt ist Mediziner, Leiter der AG Neuromuskuläre und Kardiovaskuläre Zellbiologie am Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin, an dessen Standort in Berlin-Mitte am Bimsby in der Hannoverschen Straße sind wir heute zu Gast. Während Frau Scheinpflug und Frau Töne-Reinicke an Alternativen zu Tierversuchen forschen, sind Mäuse für Sie unverzichtbar. Warum?
Ja, hallo. Wir machen beides. Und Mäuse sind in der Tat für uns unverzichtbar, weil die Erkrankungen, die wir untersuchen, das sind in der Regel Herzerkrankungen und Erkrankungen des Skelettmuskelsystems, sehr komplex sind und nicht einfach mit tierversuchsfreien Methoden abzubilden.
Reden wir zunächst über die Grundlagen. Bundesweit wurde 2020 an 2,5 Millionen Tieren geforscht. Das ist ein Rückgang von 13% gegenüber dem Vorjahr. Auch Berlin verzeichnet einen Rückgang, ist aber noch immer Hauptstadt der Tierversuche mit rund 145.000 für Versuche genutzten Tieren. Mäuse und Ratten sind bekannt. Welche Tiere stehen noch im Forschungsfokus?
Das ist eine große Palette. Es gibt einmal die Tiermodelle, die sich eignen, in größeren Durchsatz Tierversuche zu machen. Das sind meistens niedere Organismen. Und eine Art von Tiermodellen ist besonders einfach genetisch zu verändern, um Erbkrankheiten abzubilden. Und dann gibt es Tiermodelle, die besondere Fähigkeiten haben, die man in anderen Spezies inklusive im Menschen nicht findet. Und die sind besonders interessant. Zum Beispiel am MDC wird der Nacktmull verwendet, der eine besondere Resistenz für Schmerzen und für Hypoxie hat. Und wir haben auch Untersuchungen am Grizzlybär gemacht, der im Winterschlaf kaum Muskelmasse verliert.
Was sind niedere Organismen?
Ganz nieder wären im Prinzip Bakterien. Da kann man keine komplexen Interaktionen zwischen Zellen abbilden. Man kann denn mit Fruchtfliegen oder mit Fröschen Experimente durchführen. Die haben aber zum Beispiel ein Herz, das sehr unterschiedlich vom Herz des Menschen. Und mit der Maus ist man dann schon in einem etwas komplexeren System, was relativ gut das menschliche Herz abbildet. Nicht alle Aspekte, aber ein Großteil.
Mäuse, Ratten, was noch?
Ich würde gerne noch ergänzen. Die gentechnischen Veränderungen haben ja eine große Rolle gespielt und dazu geführt, dass die Maus das zahlenmäßig größte Modell geworden ist. Und wenn wir in die reine Statistik schauen, dann sind es eben auch noch die Fische, weil da eben die Zebra-Bärblinge auch ein Modell sind, in dem man genetische Veränderungen durchführen kann und dann eben entwicklungsbiologische Vorgänge im komplexen Organismus untersuchen kann.
Nur um das klar zu machen, Affen, Primaten spielen in Berlin keine Rolle?
Nein.
Das MDC hat 3 Tierhäuser für die Forschung. Ich habe dort 1, das Preclinical Research Center, PRC, besucht.
Ich stehe in Berlin-Buch am Rande der Stadt auf dem weiträumigen Gelände des Max-Delbrücks-Zentrums. Dort steht das Präklinische Forschungszentrum. Das Gebäude mit der prägnanten Holzfassade ist seit 2020 in Betrieb. Es bietet Platz für etwa 4000 Mauskäfige, für bis zu 24.000 Mäuse und Ratten, die im Inneren des Hauses in keimfreien Räumen gehalten werden. Um den Kern des Kubus sind die Labore der Wissenschaftler angeordnet. Um in den Tierbereich zu gelangen, muss ich mehrere Schleusen passieren. Ich komme rein, denn ich bin in Begleitung von Dr. Claudia Gösele, der Leiterin der experimentellen Tierhaltung und Tierschutzbeauftragte am MDC.
Wer Mitarbeiter auf einem Tierversuch ist, was von einem Tierschutzbeauftragten kontrolliert wird und wer eine Einweisung ins Haus hat. Und hier kommt jeder Wissenschaftler an, der in die Labore will, der muss durch diese 2 Luftduschen, heißt es. Da wird wirklich Luft mit hoher Geschwindigkeit ausgepustet, bläst einen ab. Man wird einmal durchgefiltert. Wissenschaftler, wenn da kurz was abgeht, ist im Kittel okay. Schuhe müssen immer getragen werden. Wenn er ans Tier geht, in irgendeiner Art und Weise, trägt er diese Kleidung.
So ausgestattet, mit Kittel, Häubchen und Schuhen und clean, geht's ins Allerheiligste, in den Raum mit den Mäusen und der sogenannten Werkbank.
Und was ist die Werkbank? Also es ist ein mit Glas versehen, jetzt leuchtet es, ein Arbeitstisch.
Genau, es ist ein Arbeitstisch, der nochmal separiert ist, wo Sie hier eine Lamina Flow, also eine Luftschranke haben. Käfige werden nur in diesem Bereich geöffnet.
Somit gibt es keine Keime oder sonstige Verunreinigungen. Die Mäuse werden hier betreut und gepflegt.
Unser Job hier als von der Tierhaltung ist und besonders der Tierpfleger, wir achten auf die Gesundheit der Tiere. Wir gucken die uns mindestens einmal täglich an, wirklich täglich. Es gibt keine Ausnahme, ist jemand hier im Tierraum und kontrolliert die Mäuse.
Und hier werden sie zu den Versuchen abgeholt von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
Giovanna Diletta Jelacqua
ist eine von ihnen. Sie überwacht den Computertomographen, schaut den Mäusen beispielsweise ins Gehirn.
Ja, es gibt verschiedene Ergebnisse, die ich haben kann. So, man kann strukturelle Sachen messen, zum Beispiel wie groß oder wie breit ist sein Gehirn oder Herzhinderungen gibt. Oder man kann die Funktion messen, so Genaktivität.
Mit den CT-Aufnahmen können grundlegende Wirkungsweisen des Organismus sichtbar gemacht und somit erforscht werden.
Wir haben hier viele Krankheitsmodelle. Das heißt, es gibt schon Felder, wo die Wissenschaftler hier verstärkt forschen. Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebserkrankung, gerade hier Veränderungen im Gehirn. Das kann alles sein von Alzheimer über Parkinson, über MS.
Und was sagt Giovanna Dell'Acqua, denjenigen, die Tierversuche kritisch sehen?
Es gibt viele Leute, die denken nicht, ja, okay, ich nehme Aspirin und ja, würdest du auf dein Kind es testen oder auf eine Maus? So, man muss die Sachen testen, bevor wir mal benutzen. So.
Ja, sagt Claudia Gösele, man habe immer wieder auch mit Tierversuchsgegnern zu tun.
Was wir hatten war, es sind dann doch mal immer Sachen an die Häuser gesprüht von über Tiermörder oder Stop Vivisection, was wir natürlich hier nicht machen. Vivisection ist, gibt es nicht. Also es ist, das ist auch eine Mär aus dem 18. Jahrhundert.
Was hilft, sei Aufklärung. Die Menschen einladen, sie sehen lassen, erklären, sobald das wieder geht. Und, das ist dir wichtig, es gibt keinen Unterschied zwischen den Versuchstieren.
Für mich ist Tier Tier. Da ist kein Unterschied zwischen Maus und Affe. In der Beantragung der Versuche ja, aber eine Maus ist genauso ein wertvolles Säugetier wie ein Affe.
Soweit Dr. Claudia Gösele. Gibt es also keine Differenzierung zwischen niedlichen Tieren, Fischen und Mäusen?
Es gibt natürlich aufgrund der unterschiedlichen Mensch-Tier-Beziehungen Differenzierung. Aber wenn wir das jetzt biologisch betrachten und vom Gesetzgeber her betrachten, dann unterscheiden wir zwischen Säugetieren und Nicht-Säugetieren. Und die Säugetiere, die gehören unter den besonderen Schutz der Tierschutzversuchstierverordnung. Das heißt also, immer wenn ich an Säugetieren forsche, muss ich vorher einen Tierversuchsantrag stellen. Das ist ein aufwendiges Verfahren, das dann vom Tierschutzbeauftragten der jeweiligen Einrichtung gegengelesen wird und dann bei der jeweiligen Genehmigungsbehörde, in Berlin ist das das Landesamt für Gesundheit und Soziales, gemeinsam mit der Paragraph 15-Kommission, die hier immer landläufig Ethikkommission oder Tierschutzkommission genannt wird. Es ist aber eine Tierversuchsgenehmigungskommission und eine Tierversuchsgenehmigungsbehörde, die dafür da ist, zu prüfen, ob der Antrag den Vorgaben des Gesetzes entspricht und dann nach entsprechenden Rückfragen den Antrag zu genehmigen. In der Gesellschaft ist es so, dass heute aufgrund der veränderten Mensch-Tier-Beziehungen Tiere zum Partnerersatz, zum Kindersatz und zum Familienmitglied werden. Und das sind häufig die sogenannten Companion Animals, das sind Hund, Katze und Pferd oder auch andere kleinere Heimtiere wie Kaninchen, Hamster, die eben im Haushalt mitgehalten werden. Und immer wenn diese Tiere, zu denen die Menschen aufgrund der Mensch-Tier-Beziehung eine andere Beziehung haben, für Versuche eingesetzt werden, wird es sehr emotional. Aber rein biologisch ist kein Unterschied, ob ich eine Maus einsetze oder einen Hund oder eine Katze. Das muss man ganz klar richtigstellen.
Herr Gotthard, bei Ihnen am MDC, Nacktmulle sind ja nun nicht das, was man niedliche Tierchen bezeichnet. Also sicherlich wird Ihr Kollege die sehr spannend finden. Also Frage an Sie, wenn Sie mit Tieren forschen, gibt es da so innerlich ja, ein Zögern bei dem einen oder bei dem anderen Tier?
Es gibt bei jedem Tier ein Zögern und wir machen nur Versuche mit Tieren, die nicht vermeidbar sind. Es ist aber kein Kriterium, wie niedlich ein Tier ist. Das Kritische ist, ist es geeignet, um die Frage zu beantworten, die wir adressieren wollen? Und da muss man dann in das geeignetste Modell gehen und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und ob das Tier jetzt zufällig ein Fell hat oder nicht, das ist dabei unerheblich.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Scheinflug? Mit Tieren haben Sie es nicht so, Sie müssen ja nicht forschen. Haben Sie ein Haustier? Oder warum sind Tierversuche für Sie nicht so spannend vielleicht?
Nicht so spannend ist vielleicht die falsche Frage. Also ja, ich habe ein Haustier, ich habe zwei Katzen. Ich habe tatsächlich Fische, weil wir auch bei dem Thema Fisch waren. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Biolaborantin. Ich musste damals Tierversuche erlernen, sagen wir es mal so in der Hinsicht, und habe da durchaus Kontakt und Berührung gehabt. Es ist natürlich nicht die schönste Sache der Welt. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie ist die eigene Einstellung zu diesen Versuchen, wie geht es den Tieren dabei und was ist es für ein Versuch natürlich. Wenn ich jetzt die Wahl habe, natürlich will ich nicht freiwillig wieder Tierversuche machen. Ja, und diese Einschränkung, Tier, gibt es ein Tier, was man lieber hat oder nicht? Also für mich ist auch, ist es ein Lebewesen. Und da würde mir sogar schon eine Fliege leid tun, sag ich mal so. Jede Fliege oder Wespe wird bei mir rausgetragen und nicht getötet. Dementsprechend ja, halte ich es da eigentlich genauso. Also es gibt da für mich jetzt nicht die Unterschiede Maus, Fisch.
Also ich glaube, es will keiner freiwillig Tierversuche machen. Und das sieht man auch ganz deutlich, wenn man Stellen ausschreibt. Die Doktoranden, die sich bei uns bewerben, die gehen primär auf Projekte, die molekular orientiert sind oder zellbasiert sind. Und es ist natürlich eine größere Verantwortung und sehr viel mehr Aufwand, eine tierexperimentelle Doktorarbeit zu machen. Das liegt unter anderem daran, wenn man sich dann ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hat, dass das natürlich viel länger dauert, ein passendes Tiermodell zu machen als ein Zellmodell. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man entsprechend stringent die Modelle auswählt.
Also ich kann dazu auch noch mal einen anderen Aspekt erwähnen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich selber Doktorandin war und auch mich beworben habe auf eine Doktorarbeit im Institut für Biochemie, was zellkulturbasiert war. Dann gab es aufgrund welcher Umstände auch immer, kam das Projekt nicht zustande und man hat mir angeboten, ein neues genetisch verändertes Mausmodell zu charakterisieren. Und es stellte sich für mich erstmals die Frage, will ich Tierversuche machen? Ich habe mich dafür entschieden und während ich diese Promotionsarbeit gemacht habe, habe ich mich dafür entschieden, den Fachtierarzt für Versuchstierkunde zu machen und mich dafür einzusetzen, dass die Tierversuche gut gemacht werden, weil ich erkannt habe, dass wir in absehbarer Zeit nicht komplett darauf verzichten werden können. Und ich bin ehrlich gesagt sogar davon überzeugt, dass wir niemals darauf verzichten werden können, weil es Bereiche gibt, wie Verhaltensbiologie, wo wir überhaupt keine Alternativmethoden entwickeln können. Oder in der Veterinärmedizin, wo wir in der Urspezies bleiben.
Herr Kutter, warum sind für Sie, Sie hatten es angedeutet, warum sind für Sie die Tierversuche oder die Forschung mit Tieren unbedingt nötig?
Ich hatte einmal gesagt, dass das natürlich wichtig ist, die Komplexität, die ein Tiermodell liefert, die ist nicht zu reproduzieren. Und insbesondere, wenn es darum geht, Nebenwirkungen von Medikamenten zu bewerten. Das ist so ein breites Feld, das kann man nicht mit einem gezielten Zellkulturmodell abbilden. Wenn ich wissen will, wie ein Protein funktioniert, das kann ich in der Zelle entfernen und gucken, wie sich die Zelle verhält und da werde ich was lernen. Aber wenn ich eine Nebenwirkung von einem Medikament wissen will, dann ist es total schwierig, ein Zellsystem zu behandeln, weil ich so wenig Informationen rausziehen kann. Also ich wüsste nie, ob das Medikament Taubheit verursacht oder Blindheit oder Depressionen. Und solche Sachen kann man nur im Tiermodell.
Gut, wir werden sehen, was mögliche Alternativen können oder nicht können. Es heißt ja, und es gibt den Vorwurf, dass Tierversuche sehr teuer, langwierig, ethisch fragwürdig, unzuverlässig seien. Studie in Baltimore hat es vor ein paar Jahren gegeben, 51 der Arzneimittel scheitern, weil erfolgreich zwar im Tierversuch, aber dann bei Menschen nicht. Und da wird immer Beispiel Contagan angeführt. Spricht das eher gegen Tierversuche oder für bessere Tierversuche oder?
Also gerade das Beispiel Contagan wird unterschiedlich ausgelegt, je nachdem, wer sich dieses Beispiel zunutze macht. Nach der Contagan-Affäre ist überhaupt erst gesetzlich die Embryotoxikologie eingeführt worden. Die gab es bis dato gar nicht. Und aufgrund der Ereignisse, also der fruchtschädigenden Wirkung, wurde überhaupt erst Embryotoxikologie eingeführt. Und von daher ist das für mich gerade ein Beleg dafür, dass im Gesamtsystem Nebenwirkungen untersucht werden müssen. Und das ist auch der Grund dafür, oder einer der Gründe dafür, warum der Gesetzgeber eben für die Zulassung von Medikamenten Tierversuche gesetzlich vorschreibt.
Nun haben wir ja die Situation, Sie sagten es, Medikamente, für die sind Tierversuche notwendig. Welche Bereiche sind noch, wo Sie sagen, da werden wir auf lange Zeit noch mit Tierversuchen arbeiten müssen?
Also im Bereich der Veterinärmedizin ist die Ausbildung der Tierärzte am Tier im Rahmen der tierärztlichen Approbationsordnung ein Tierversuch. Und solange unser Gesetz so ist, wie es ist, werden wir, solange wir Tierärzte ausbilden, Tierversuche haben. Oder wir.
Man kann sich ja schlecht vorstellen, dass die an Modellen oder Plastikpuppen arbeiten.
Das machen wir natürlich auch. Wir haben am Fachbereich Veterinärmedizin ein Veterinary Skills Net implementiert in den unterschiedlichen Kliniken mit unterschiedlichen Modellen. Die gelten aber im Bereich der 3R als Reduction und Refinement. Wir bereiten die Studierenden auf die Arbeit am Tier vor, aber wir müssen ihnen lehren, wie sie sich dem Tier nähern, wie sie das Tier richtig fixieren, wie sie mit dem Tier umgehen. Das hat arbeitsschutztechnische Gründe. Und natürlich auch medizinische Gründe.
Nun ist so ein Tierversuch, also ich habe in meinem früheren Leben als Lehrer mal gearbeitet und hatte dann also unter anderem im Biologieunterricht einen Fisch sezieren müssen. Wie ist das bei den Studenten? Wie viele Studenten klappen ab, wenn sie das erste Mal bei Tieren sind? Könnte man jetzt natürlich auch Humanmediziner fragen, aber...
Das ist tatsächlich zunehmend ein Problem, hat mir meine Kollegin aus der Anatomie erklärt, weil... die Studierenden natürlich sich im Vorfeld darüber nicht klar sind, wie das dann aussieht, wenn sie so einen Formalin fixierten Tierleichnam komplett sezieren müssen. Wir haben aber auch da ein Spenderprogramm eingerichtet. Das heißt also, es werden keine Tiere extra für die Lehre getötet, sondern es werden Tiere für die Sektionen eingesetzt, wo die sowieso aus einem anderen Grund eingeschläfert werden mussten und wo die Besitzer sich bereit erklärt haben, diese Tierkörper der Forschung zu spenden, so wie das in der Humanmedizin auch der Fall ist.
Okay, Tierversuche für die Ausbildung leuchtet ein. Tierversuche für die Medikamentenforschung, wo noch?
Vielleicht würde ich noch ganz kurz klarstellen, das sind keine Tierversuche. In der Ausbildung, wenn man ein Tier seziert, das vorher getötet wurde, das ist kein Tierversuch. Das ist ein komplett anderes Verfahren, das ist eine Tötungsanzeige. Und am toten Tier macht man keine Tierversuche.
Okay, richtig gestellt. Tiere sind für die Ausbildung bei Tierärzten nötig. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Mhm. Für Medikamentenentwicklung, Sie hatten das gesagt, welche Bereiche sind noch, wo Sie sagen, da brauchen wir es?
Es gibt Grundlagenforschung, die nicht direkt Medikamente testet, Nebenwirkungen oder Wirkung. Und da ist zum Beispiel die Embryologie ein wichtiges Thema, das man nicht einfach abbilden kann. Es gibt Organoide, da kann man Teile der Entwicklung von Zellen besser verstehen, aber wie Zellen miteinander interagieren in einem komplexen dreidimensionalen Umfeld, das lässt sich ganz schwer abbilden und es ist deshalb auch so schwer aus reinen Zellkultur- oder Organoid-Experimenten echte Informationen über eine normale Entwicklung abzuleiten.
So, zu den Organoiden kommen wir jetzt sofort. Das sind ja sozusagen Vorstufen von Organen. Das ist, Frau Scheinflug, Ihr Thema. Knochen auf dem Chip.
Ja.
Was genau machen Sie? Wie gesagt, der englische Titel, selbst in der deutschen Übersetzung, war eher schwer verständlich. Also, was machen Sie? Organoide, also diese Vorstufen von Organen spielen eine Rolle. Erklären Sie, erzählen Sie.
Ja, also das Thema meiner Promotion bzw. unseres Teams am BF3R ist, ein Knochenmodell zu entwickeln, das im Vergleich zu anderen Standardmethoden so physiologisch, so dicht am Menschen wie möglich ist, im Hinblick auf Alternativmethoden. Das heißt, wenn wir Alternativen machen wollen, müssen wir gucken, wie ist unser Mensch oder wie sind wir als Menschen aufgebaut, wie sieht es in uns drin aus und wie kann ich das im Labor umsetzen. Mit der gesamten Komplexität, das wäre schön, wenn es so einfach geht, ist es tatsächlich nicht. Das ist halt auch noch der Punkt, je komplexer das System wird, desto schwieriger ist die Nachbildung. Und was ich genau mache, wir nutzen Zellen aus oder von humanen Spendern. Jeder, der schon mal eine Hüft-OP hatte, kann es vielleicht nachvollziehen. Allen anderen kurz erklärt, bei einer Hüft-OP wird der Hüftkopf teilweise entfernt und der Knochen weggeworfen. Und dieser Knochen, der quasi dann ersetzt wird durch ein künstliches Hüftgelenk, dieses weggeworfene Knochenmaterial, das nutzen wir im Labor, um Knochenzellen zu isolieren. Das heißt, unsere Zellen wachsen aus menschlichem Knochen raus, wurde nicht extra dem Menschen entnommen. Also, und mit diesen Knochenzellen versuchen wir dann, knochenähnliches Material zu erstellen, Organoide.
Habe ich gerade von Herrn Gotthard gehört, das funktioniert eigentlich nicht so gut. Eigentlich braucht man dann doch einen lebenden Organismus.
Es kommt halt immer auf die Fragestellung drauf an. Also lebender Organismus ist in der Hinsicht richtig, wenn man komplex ein ganzes Organ darstellen möchte. Man muss sich natürlich vor jeder In-vitro-Studie oder vor jeder Alternativmethode überlegen, was ist denn meine finale Fragestellung, was möchte ich abbilden.
Organ-on-a-Chip-Systeme, also dieses Knochen auf dem Chip oder es gibt ja andere Geschichten, die wurden vom World Economic Forum zu den Top 10 Emerging Technologies gezählt. Ist das nur ein Hype oder wirklich die Zukunft?
Ja, also dieses Thema an sich sind sehr vielversprechend. Was man durch diese Organ-on-Chip-Systeme nachbilden kann. On-Chip heißt, wir arbeiten in einem Bioreaktor, der relativ weit runterskaliert ist, also relativ kleine Abbildung von einem System. Wo ich mikrophysiologisch, das hatten wir vorhin schon mal, mikrophysiologisch heißt, ich kann im kleinen Standard mein Organ versorgen. Ich kann mein Organ darüber füttern und ich kann verschiedene Sachen, die im menschlichen Körper sind, nachbilden. Bei mir ist es zum Beispiel, wir haben die Möglichkeit, den Sauerstoff, der in der Atmosphäre ist, der ist ja nicht in unseren Organen, wir können den runterreduzieren. Und wir können unseren Knochen, den wir im Bioreaktor haben, mechanisch belasten. Jeder Mensch, der läuft, bewegt sich und der Knochen wird komprimiert. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt.
Moment, von welcher Größenordnung reden wir? Weil Sie sagen, mechanisch belasten, das ist doch, stelle ich mir winzigst vor.
Genau, also mein Beispiel ist immer, ist gar nicht so klein, Paracetamol-Tablette, sage ich immer, also jeder, der diese runden Paracetamol-Tabletten hat, so groß ist unser Organoid, mit dem wir gerade arbeiten. Es ist also gar nicht so klein und wir haben durch unser mikrofluidisches System die Möglichkeit, diese Größe wirklich zu stauchen, um zu schauen, was passiert denn da in der Entwicklung.
Also da kann man kräftig drauf rumdrücken.
Kräftig drauf rumdrücken trifft es gut. Also kräftig drückt man nicht. Das, was wir machen, ist wirklich die Simulation von einem Menschen, der ganz normal läuft. Aber das ist ja auch das, was in einem ganz normalen System so vorkommt. Das ist jetzt noch nicht mal ein Krankheitsmodell, sondern es ist wirklich so, wie der Mensch so ist, wenn sie jetzt zum Mittag rausgehen und sich bewegen. Das machen wir mit dem Knochen.
Okay, jetzt haben wir die grundlegende Idee, wo das hinführen kann, wofür es gut sein kann, reden wir auch noch drüber. Ich bleibe aber nochmal bei der Frage, Hype oder Zukunft?
Ich glaube, es ist ganz schwierig, das gegeneinander zu bewerten. In sehr vielen Bereichen werden unglaubliche Fortschritte gemacht und Medikamentenentwicklung ist ein komplexer Prozess. Und an jeder Stufe kann man verbessern. Und es ist ganz schwierig zu sagen, die Tierversuche, die sind nicht besser geworden. Man kann viele von den Medikamenten, die im Tier getestet worden sind, dann nicht hinterher im Menschen verwenden. Das kann man auch in der Stufe vorher sagen, für die Zellkulturexperimente, wo dann manche Sachen gewirkt haben, die dann im Tier nicht funktioniert haben. Das heißt aber nicht, dass man keine Zellkulturexperimente mehr machen soll. Und genauso mit Organ on a Chip. Es ist natürlich toll, wenn man die Möglichkeit hat, in sehr vielen unterschiedlichen Geweben, die fast so sind wie im richtigen Leben, eine Toxizität zu testen und dann nur mit denen, die diesen Filter passiert haben, dann ins Tier zu gehen.
Tierversuche in Berlin auf der Suche nach Alternativen, der BR50-Podcast mit Christa Töne, Reinicke, Einstein-Zentrum 3R, Julia Scheinpflug, Bundesinstitut für Risikobewertung und Michael Gotthard, Max-Delbrück-Zentrum. 3R, Reduction, Refinement, Replacement, Frau Töne, Reinicke, Sie hatten es gesagt, Tierversuche reduzieren, schonender machen, ersetzen, das ist das Forschungsziel vom Einstein-Center. Wann oder besser werden dann Tierversuche je überflüssig sein?
Wir haben uns ganz bewusst im Einstein Center nicht auf diese Frage kapriziert, sondern wir haben gesagt, wir fokussieren im wissenschaftlichen Bereich, im Einstein Zentrum auf der Entwicklung von Alternativmethoden, weil wir nämlich erst, wenn wir validierte, reproduzierbare, gute Alternativmethoden haben, über eine Reduktion von Tieren in der Forschung sprechen können und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Und darum haben wir gesagt, bevor ich durch Alternativmethoden Tierversuche reduziere, muss ich erstmal die Methoden entwickeln und etablieren. Und da ist der Schwerpunkt im Einstein-Zentrum auf Organoide gesetzt worden, weil man gesagt hat, wenn man in die Breite geht, dann verzettelt man sich. Wir fokussieren auf einen Schwerpunkt und das sind die Organoide. Und da haben wir eine Ausschreibung gemacht und die qualifiziertesten Anträge wurden gefördert in dem Einstein-Zentrum.
Nun schauen wir mal auf die verschiedenen Sie sind ja alle irgendwie mehr oder weniger mit diesem Einstein-Zentrum verbandelt. Dann schauen wir mal auf die verschiedenen Möglichkeiten von Alternativen, weg von den Tierversuchen oder parallel zu den Tierversuchen. Vom Knochenchip, wie gesagt, haben wir gehört, hier am BIMSBI, im Berliner Institut für Molekulare Systembiologie des MDC, wird am Gehirn in der Petrischale geforscht, zum Beispiel.
Ja, das ist eine Kollegin, die Minaguti zum Beispiel. Wir haben auch eine Core-Facility, die solche Systeme aufbaut. Das gibt es in unterschiedlichen Formen, je nachdem, was die Fragestellung ist. Man kann zum Beispiel einen Muskel und die Nervenzellen, die den Muskel innervieren, zusammen in einem künstlichen Umfeld etablieren und braucht dann keinen richtigen Muskel mit einem richtigen Rückenmark und richtigen Nervenverbindungen. Man kann aber auch einfache Systeme bauen, die aus mehreren unterschiedlichen Zellen bestehen, die auch im Gehirn vorhanden sind. Das ist dann kein wirkliches Gehirn. Das ist dann ein künstliches System, wo Zellen dreidimensional miteinander interagieren können. Und das ist ein Fortschritt gegenüber einer normalen zweidimensionalen Kultur, aber das ist immer noch nicht da, wo man mit einem Mausgehirn hinkommt und erst recht nicht da, wo man mit einem menschlichen Gehirn hinkommt.
Gut, verstanden. Wir werden das noch eine Weile parallel brauchen unter besonderen Bedingungen. Nun gibt es zum Beispiel die Organisation Ärzte gegen Tierversuche. Die halten diese für absolut überflüssig. Der Gründer Dr. Herbert Stiller, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, wurde in einer Anzeige der deutschen Tierversuchsgegner in der Zeit von 2014 mit den Worten zitiert, auch wenn es eine Weile her ist, ich finde die immer noch ungeheuerlich, um das mal gleich zu werten. Tierexperimentatoren sind Wesen besonderer Art, man sollte sie nicht leichtfertig Menschen nennen. Zitat Ende. Da reihen sich dann Laborzerstörungen, Diffamierungen und sogar Morddrohungen gegen Wissenschaftler ein. Können Sie sich erklären, woher dieser Hass kommt?
Ja, ich glaube, ich kann unterschiedliche menschliche Verhaltensweisen nachvollziehen. Und vielleicht haben Sie das gesehen, als Sie sich auf dieses Event vorbereitet haben. Wenn Sie in YouTube Tierversuche eingeben und schauen, was da bei den ersten 10, 20, 30 Hits kommt, das ist erstaunlich. Und noch erstaunlicher ist, wenn Sie das auf Englisch eingeben, Animal Experiments, dann ist es noch schlimmer. Und das liegt daran, dass das, was an Informationen zu uns kommt, oft so gefiltert ist, dass man möglichst viel Interaktion haben will. Und es geht natürlich einfacher, wenn man sich aufregt, als wenn man sich über was freut. Und so stellt sich dann auch die Auswahl dar, die man dann bei YouTube bekommt. Und es ist ein großer Unterschied, ob man so an Tierversuche herangeführt wird oder ob man von der anderen Seite kommt. Also bei mir war das natürlich komplett anders. Ich habe in meiner Ausbildung zuerst einen kranken Menschen gesehen und dann eine kranke Maus. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Also einen Patienten mit Muskelschwund im Bett zu sehen und dann 10 Jahre später ein Tiermodell zu haben, was Muskelschwund hat, dann fühlt man natürlich für das Tier, ja, das diese Beeinträchtigung hat, aber man hat im Hintergrund das Bild von dem Patienten, dem man damit helfen wird.
Die Macht der Bilder, die wir natürlich aus dem Internet in allen anderen und vielen anderen Zusammenhängen auch kennen. Frau Töner-Reinicke.
Ja, ich wollte noch ergänzen, dass es natürlich auch mit der Geschichte des Tierschutzes zu tun hat und dass eben die Vivisektion schon eine ganz lange alte Tradition hat.
Vivisektion nochmal
genau. Vivisektion ist im 18. Jahrhundert, als auch Menschen operiert wurden ohne Narkose, wurden natürlich genauso Untersuchungen am Tier ohne Narkose gemacht, aber weil es die überhaupt für keinen gab. Aber aus dieser Zeit rühren diese Bewegungen, die dann auch in USA große Bedeutung gewonnen haben und nach Europa übergeschwappt sind und wo es eben darum geht, ausschließlich die negativen Dinge darzustellen. Und das ist auch mit einem Punkt, der ganz wichtig ist, dass Wissenschaftler, so wie wir hier heute, ehrlich über ihre Arbeit informieren und nicht nur die Negativbeispiele in die Presse geraten. Denn der größte Teil der Wissenschaftler arbeitet verantwortungsvoll mit seinen Tieren und nur wenn es den Tieren gut geht, sind auch die Daten valide. Von einer gequälten Kreatur wird niemand vernünftige, valide Daten generieren können.
Ich frage mich an der Stelle, diese Ersatzmethoden, diese Alternativen, Da wird ja seit Jahrzehnten dran geforscht. Warum dauert das so lange? Liegt das an den sehr ehrenwerten älteren Professoren, die lieber das Tier nehmen? Oder woran liegt es? Frau Scheinflug.
Ja, wir hatten das Thema ja schon angesprochen. Im Vergleich, eine Ersatzmethode soll genauso gut sein wie der Tierversuch. Und dann wird sie als Ersatzmethode anerkannt. So, wenn ich jetzt weiß, wie komplex ein Tier ist, so komplex muss er dann auch meine Alternative sein. Wir waren schon bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir können nur bestimmte Fragestellungen modellieren. Das heißt, wenn ich in die Organe gehe, ist es auch schon schwierig, ein ganz komplexes Organ darzustellen. Ich kann nur Teile in einem Organ. Gehirn hat super viele Zellen. Es wären sicherlich Organe, die einfacher darzustellen sind. Mit Haut zum Beispiel kann man relativ viel schon machen. Diese Sachen sind dann schneller, ich sag jetzt mal, im Kommen und können schneller dargestellt werden und es geht weiter. Aber je komplexer die Struktur werden, je mehr Zelltypen zusammenkommen, desto komplexer ist es auch nachzustellen. Und deswegen geht da Zeit ins Land und das dauert alles. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wir haben eine 3D-Struktur im Körper. Auch das muss nachgebaut werden. Unser kompletter Körper hat Blutgefäße. Diese Organe, die brauchen Blutgefäße, damit sie überleben, sonst sterben die von innen ab. Also wir sind in der Größe limitiert. Und das sind so Punkte, wo der Fortschritt schon sehr weit ist, aber das dauert halt alles seine Zeit.
Und wie sieht es mit sozusagen der Forschungslandschaft aus, mit den Professoren, Professorinnen?
Es ist schwer, allgemein was über die Professoren und Professorinnen zu sagen. Aber
wenn man selber einer ist.
Ich würd sagen, es ist total schwierig, den Fortschritt in der Forschung zu bewerten. Es gibt Sachen, die gehen schneller, als man denkt. Das ist total selten. Die meisten dauern länger. Das ist wahrscheinlich bei allem so. Ich glaube, das hat einen Vorteil, wenn sowohl junge Forscher als auch ältere Forscher sich mit einem Thema beschäftigen, weil die unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und ich glaube, dass das nicht so wichtig ist, wie schnell man genauso gut ist wie das Tier, sondern dass man zu jedem Moment sich die aktuelle Qualität seines Ersatzmodells anschaut und überlegt, was man jetzt schon damit erreichen kann und das so anwendet.
Ich denke sogar, es ist gar nicht richtig zu sagen, ich baue jetzt Organoide aus humanen Zellen und will mit denen so gut sein wie das Tier, wenn der Vorwurf ist, dass das Tiermodell nicht das geeignete für den Menschen ist. Und das macht, ehrlich gesagt, die Validierung dieser Alternativmethoden so schwierig. Wogegen wollen wir validieren? Und was zurzeit versucht wird, ist eben die Komplexität des Tiermodells mit all seinen Limitationen nachzuahmen. Und das ist schon schwierig genug. Aber eigentlich sollten wir nicht gegen das Tiermodell validieren, sondern gegen die humane Situation. Und das macht auch die Zulassung dieser Alternativmethoden im Kontext der Zulassung von Medikamenten so kompliziert. Und diese Validierung dauert zwischen 10 bis 20 Jahre, bis so eine Alternativmethode wirklich von allen Organisationen, die für die Zulassung von Medikamenten zuständig sind, anerkannt wird. Und im Bereich der Grundlagenwissenschaften, das ist der Bereich, wo wir uns jetzt im Einstein-Center beschäftigen. Und da haben wir noch gar keine offiziell anerkannten Validierungsgremien, sondern wir haben uns das mit in dem Einstein-Zentrum auf die Agenda geschrieben, dass wir versuchen wollen, die Methoden zu validieren und so gut wie möglich zu machen, damit sie eben auch reproduzierbar sind in anderen Laboren.
Es hat sich ja was getan. In puncto Tierversuche für kosmetische Produkte sind sie und Schönheitsmittel sind sie verboten. Wie gesagt, Ziel ist 3R für Medikamente und Therapien. Aber in anderen Ländern dieser Welt, wenn wir mal von Deutschland und Europa wegziehen, in anderen Ländern dieser Welt gibt es einen anderen, einen freieren Umgang mit Tieren und Tierversuchen. Und dann stellt sich für mich die Frage, können dann medizinische Therapien, die auf Tierversuchen im Ausland beruhen, hierzulande eingesetzt werden? Wir sind im Bereich der Ethik angekommen.
Das ist tatsächlich ein großes Thema. Das, finde ich, sogar müsste man auf einer höheren Ebene nochmal wirklich prüfen, dass zurzeit sogar es nicht so ist, dass Medikamente, die in USA zugelassen sind, von den europäischen Zulassungsstellen, der EMA zum Beispiel, zugelassen werden und umgekehrt. Und da werden sogar nochmal Tierversuche durchgeführt, damit Medikamente, die schon auf dem amerikanischen Markt zugelassen sind, für Europa zugelassen werden und umgekehrt. Wenn wir da es schaffen würden, dass die Ergebnisse aus den Tierversuchen anerkannt würden, könnten wir schon mal eine ganze Menge Tierversuche auch einsparen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.
Und das beschränkt sich nicht nur auf die Tierversuche, sondern auch auf klinische Studien. Die sind auch unterschiedlich, wenn man die in unterschiedlichen Ländern durchführt. Das ist eine ganz schwierige Situation und man muss sehen, ob man die Sachen replizieren will oder ob man die Gesamtheit der Ergebnisse, die in unterschiedlichen Ländern generiert wurden, als ausreichende Grundlage nehmen kann, um eine Entscheidung oder eine Bewertung zu treffen.
Ich vermute mal, für alle, die mit Tieren arbeiten, Sie hatten es ja auch kurz angesprochen, ist es immer ein ethisches Dilemma zwischen Versuch mit Tieren und Tierschutz, Erkenntnisgewinn und möglicherweise läuft es ja auch ins Leere, es kommt ja eine Negativerkenntnis raus und man hat aber dann so und so viel Mäusen das Genick gebrochen.
Also ich glaube, Negativergebnisse sind total wichtig. Die helfen uns, mit den richtigen Medikamenten zum Patienten zu gehen. Genauso positiv Experimente. Experimente, von denen von Anfang an klar ist, was der Ausgang ist, die braucht man nicht machen. Und die gibt es eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist einfach nur wichtig, dass man die Experimente gut plant und gut durchführt und dass man die veröffentlicht, damit sich andere Wissenschaftler daran orientieren können und darauf aufbauen können.
Der Prozess in Deutschland, damit eben diese ethische Vertretbarkeit geprüft wird, sieht so aus, dass der Wissenschaftler, der ein Experiment durchführen will, prospektiv diese Abwägung treffen muss. Er muss praktisch prognostizieren, welche Erkenntnisse er erwartet und welche Belastungen er einem Tier in diesem Experiment zufügen wird und in der Abwägung, ob das ethisch zu rechtfertigen ist. Das muss er in seinem Antrag darlegen. Das wird dann im ersten Schritt geprüft vom Tierschutzbeauftragten, der guckt, ist das plausibel, ist das nachvollziehbar, kann man das so rechtfertigen? Dann geht es zur Behörde, dann prüft dort die § 15-Kommission, in der in der Regel Ethiker und Tierversuchsgegner aus Tierschutzorganisationen mit beteiligt werden und dann trifft letztendlich die Entscheidung die Behörde. Und dann wird erst der Versuch durchgeführt und dann wird natürlich auch erst wirklich festgestellt, ob die Erwartung, die man in dem Antrag aufgeschrieben hat, erfüllt wird, also Positiv-Negativ-Ergebnisse, ist die Belastung geringer oder vielleicht doch höher? Und dann muss man eben auch zum Teil rückblickende Bewertungen durchführen und daraus wieder neue Schlüsse ziehen. Das ist der Prozess. Und ich denke, der ist sehr differenziert und es werden alle beteiligt. Und Versuche, die so genehmigt wurden, die vertrete ich auch. Oder also in meiner Rolle als Tierschutzbeauftragte, die ich auch bin, stehe ich für diese Versuche auch ein und dann muss man natürlich darauf achten, dass die Belastung für die Tiere auf keinen Fall überschritten wird.
Zum Schluss. Wissenschaft und Politik haben sich verpflichtet, Berlin zur Hauptstadt der Alternativen, zur Hauptstadt der Forschung ohne Tierversuche zu machen. Wie kann das gelingen?
Das ist eine schwierige Frage. Also Alternativmethoden werden nicht so schwierig, wenn es nicht so viele Hauptstädte gibt, die sich dem Thema widmen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Wenn man das aber wichtig findet, muss man überlegen, ob man das auch entsprechend fördert. Und wenn man das fördert, muss man überlegen, was die effektivste Verwendung von Mitteln ist. Und das ist ganz schwierig, Alternativen zu Tierversuchen zu bewerten, wenn man selbst entweder keine Tierversuche macht oder keine Alternativen entwickelt. Und das ist, glaube ich, das, wo man noch sehr viel weiterkommen kann.
Ich denke, wir sind auf einem Weg, der geht in die richtige Richtung. Wenn man schaut, wie viel in den letzten Jahren passiert ist, es wurden schon in Berlin verschiedene R-Zentren entwickelt, das EC3R, Charité3R, das BF3R. Die Vernetzung muss jetzt super sein und dann in diese Richtung muss es sich weiterentwickeln. Und ich denke schon, dass man dann in Berlin einen guten Schritt in Richtung Alternativen geht.
Ich finde, es ist ein hoher Anspruch und es ist gut, wenn man sich hohe Ziele steckt, aber man muss ehrlich bleiben. Wir können heute als Gesellschaft sagen, wir machen keine Tierversuche mehr. Und das kann auch politisch so entschieden werden. Aber bevor man diese Entscheidung trifft, muss man sich eben vor Augen führen, was das für Konsequenzen hat. Und einen Teil dieser Konsequenzen haben wir ja heute dargelegt und besprochen. Und wenn ich als Gesellschaft und Politik bereit bin, diese Risiken und Konsequenzen einzugehen, kann ich diese Entscheidung treffen. Nach unserer jetzigen Gesetzeslage sind wir dazu nicht bereit. Und aus meiner Sicht gibt es eben Bereiche, in denen wir überhaupt keine Alternativmethoden bisher entwickelt haben. Und darum glaube ich, dass wir in absehbarer Zeit nicht auf Tierversuche verzichten können. Trotzdem müssen wir viel Geld in die Hand nehmen, um gute Alternativmethoden zu entwickeln und uns auf den Weg zu machen.
Tierversuche in Berlin und die Suche nach Alternativen war Thema des BR50-Podcasts im April. Danke an Professorin Christa Töne-Reinicke, an Julia Scheinpflug und Professor Michael Gotthard. Was bleibt? Der ethische Imperativ, den Mahatma Gandhi so formulierte. Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Das gilt für Tierhaltung ebenso wie für die Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Thomas Prinzler. Die nächste Ausgabe gibt es dann in 4 Wochen. Tschüss.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50-Podcast.